Hier sitzt die Kultur der Stadt zusammen. Der Culture Club. Fragen an die Kultur und Antworten der Macher. Nur im Ahoi Culture Club.
46. Culture Club. Zwischen den Welten, was Literatur möglich macht. Herzlich willkommen zur 46. Ausgabe des Culture Clubs. Im August schlagen wir ein neues Kapitel auf. Literatur. Bücher öffnen Türen zu fremden Welten, bringen uns Menschen und Geschichten nahe und geben Gedanken Raum, die im Alltag oft zu kurz kommen. Gerade in unruhigen Zeiten können sie Orientierung bieten, Widersprüche sichtbar machen und Gespräche anstoßen. Darüber sprechen wir mit drei Gästen, die Literatur aus unterschiedlichen Richtungen gestalten. Mit Nicola Ferstl, Gründerin und Vorständin der Stiftung Kulturglück. Mit Pascal Matthäus, Historiker, Buchhändler und Mitveranstalter der Herbstlese Blankenese. Sowie mit dem Schriftsteller, Filmemacher und Weltreisenden Dennis Gastmann. Aufgenommen wird diese August-Folge im Kinderbuchhaus im Altonaer Museum. Einem Ort für Originalillustration, lebendige Buchkultur und kreative Literaturvermittlung. Präsentiert wird der Culture Club wie immer von HVV Switch, der besten App fürs Mobilbleiben in Hamburg. Wir kommen zur Gästevorstellung. Nicola Ferstl, du wurdest 1970 in Bremen geboren und hast Volkswirtschaftslehre und Politik studiert. Nach Stationen im Bundesumweltministerium und in der Medienbranche gründest du 2014 die Stiftung Kulturglück. Als Vorständin setzt du dich dafür ein, Menschen trotz finanzieller, gesundheitlicher, sozialer oder sprachlicher Barrieren den Zugang zu Kultur zu ermöglichen. Wir sind hier im Kinderbuchhaus. Was ist denn dein liebstes Kinderbuch? Das ist ja auch der Anfang quasi deiner Karriere gewesen sozusagen.
Oh, tatsächlich. Ich muss mich entscheiden. Also mir fällt sofort ein, die kleine Raupe Nimmersatt. Aber dann auch nachher Ronja Räubertochter, und wo man dann besser lesen konnte und nicht nur Bilder angucken konnte. Ich bin mit sehr vielen Büchern aufgewachsen. Also meine Eltern haben da uns immer schon von Anfang an sehr gerne mit vielen Büchern umgeben. Und das habe ich auch wahrgenommen, muss ich sagen. Und diese Fantasiewelten, die wir damals über die Bilder, aber dann auch über die Geschichten in den Köpfen entstehen lassen konnten, das trägt mich bis heute und hat meine Begeisterung für Literatur sehr früh geweckt. Und ich habe mir Mühe gegeben, dass unsere Kinder ähnlich das machen konnten. Also wie sagt man so schön, das Vorbild zählt. Wir haben auch früh angefangen, tatsächlich Literatur mit unseren Kindern zu erleben. Vorlesen, ganz wichtig. Und das weiterzugeben, dann, ich mache den Sprung gleich zur Stiftung Kulturglück, dieses Glück weiterzugeben, weil nicht jeder hat den Vorteil oder das Glück, dass einen jemand heranführt, das wollen wir auch mit der Stiftung Kulturglück ermöglichen.
Sehr schön. Wie die Kindheit von Dennis Gastmann verlaufen ist, werden wir gleich erfahren. Zumindest wurdest du 1978 in Osnabrück geboren und bist Schriftsteller, Filmemacher und Reporter. Du hast für die ARD alle Kontinente bereist. Deine mehrfach ausgezeichneten Reportagen wurden dreimal für den Grimme-Preis nominiert. Im Mai erschien dein neues Buch Orient Express, ein Abenteuer, in dem du von Paris nach Istanbul reist und ein Europa in Bewegung porträtierst. Lieber Dennis, was war denn dein erstes großes Kinderbuch, was dir in Erinnerung geblieben ist?
Ich bin froh, dass ich nicht gleich die ganze Kindheit erzählen muss, aber danke für diese wunderbare Einleitung. Ich glaube, es war Janosch, Panama, wie schön ist Panama. Ein auf den ersten Blick sehr simples Buch, manchmal wirkt es sogar simpel gestrickt und von haarsträubender Interpunktion, und ich finde es gleichzeitig unheimlich tief und schön und bewegend. Und wenn ich das heute mit meinem Sohn lese, geht es mir immer wieder so. Meine Mutter mochte das Buch überhaupt nicht. Ich habe es immer geliebt.
Das war schon Revoluzertum in der Kindheit, dass vielleicht du dieses Buch dann einfach gelesen hast, obwohl die Mutter das gar nicht haben wollte.
Vielleicht ist es so. Ich bin tatsächlich dann mal auf Spuren dieses Buchs oder eigentlich dieser Frage nach Panama gereist. Das war damals für den NDR eine Publikumsfrage. Wie schön ist Panama? Wie schön ist Panama wirklich? Fragte jemand. Und das wurde auch ein, wie ich fand, berührender Film über einerseits ein Land, das unheimliche Schönheiten, unheimlichen Reichtum auch erlangt hat durch den Kanal, und andererseits, wie das oft so ist im Leben, mit vielen Menschen dort, die überhaupt nicht davon profitieren und unter sehr, sehr ärmlichen Bedingungen leben, zum Beispiel im Viertel Chorrillo in Panama City, wo ich dann war.
Hast du Janosch jemals getroffen und dich bedanken dürfen, dass du wegen dieser simplen Frage so weit reisen durftest?
Ich genieße jedes Interview mit ihm, das er bis heute mit über 90 Jahren gibt. Es ist immer noch genauso pointiert und verschmitzt und bisweilen sogar obszön. Ich liebe ihn für sein Augenzwinkern. Und auf der anderen Seite ist er so jemand, den ich niemals treffen möchte, weil ich ihn so gerne mag. Never meet your heroes, niemals die eigenen Idole treffen. Ich hätte zu sehr Angst, dass ich ihn in Natura dann doch gar nicht mögen würde.
Ich glaube, darf ich da, also das ist so lustig, weil da gibt's die erste Parallele. Ich habe viele Jahre mit Janosch zusammengearbeitet und das war letztlich mein Sprung von der Wirtschaft auch dann endlich in die Kultur. Und wir haben die Janosch Film und Medien AG gegründet vor vielen, vielen Jahren. Und ich durfte diese ganzen Originale in der Hand halten und war also auch Feuer und Flamme. Auch, das war zwar nicht mein Kinderbuch, aber es wurde quasi später eins meiner Lieblingsbücher. Das finde ich ja total berührend.
Aber wie ist der denn dann im Umgang?
Ein Künstler.
Jetzt überlegen Sie lang.
Ein besonderer Künstler, ein unglaublicher Künstler. Mensch. Und er hat diese Aura, die man sich vorstellt, aber ganz anders.
Ja, und möglicherweise auch seine Eigenheiten. Und so ging es mir häufig mit etwas berühmten, prominenteren Personen, die ich auf der Welt getroffen habe. Natürlich hast du dein Bild im Kopf und manchmal deckt sich das nicht mit dieser speziellen Begegnung in diesem besonderen Moment.
Das ist ja ein Raketenstart, was wir hier schon an Geschichten kriegen, Pascal Matthäus. Da musst du gleich auch liefern, wen immer du getroffen hast. Du wurdest 1990 in Celle geboren und hast Geschichte, Philosophie und Altertumswissenschaften studiert. Nach deiner Tätigkeit am Historischen Seminar der Universität Zürich übernahmst du 2022 gemeinsam mit Florian Wernicke die Buchhandlung Wassermann in Blankenese. Seit 3 Jahren veranstaltet ihr dort das internationale Festival für Literatur und Kritik Herbstlese Blankenese. Und Herbstlese Blankenese, dieser Reim.
Gut, super.
An dich natürlich auch die Frage, was war denn das prägendste Jugendbuch für dich oder Kinderbuch vielmehr? Wir sind ja hier im Kinderbuchhaus.
Genau, ich habe jetzt gleichzeitig den Nachteil und den Vorteil, dass ich eben schon ein bisschen überlegen konnte. Ich könnte auch Klassiker nennen und habe jetzt aber gedacht, ich muss etwas Ungewöhnlicheres nennen, weil es, glaube ich, wenn ich so nachdenke, auch wirklich mein liebstes Kinderbuch gewesen ist, meine prägendste Kindheitserfahrung. Würde mich gleich mal interessieren, ob ihr das Buch überhaupt kennt. Abenteuer auf der Rollmopsinsel von Josef Karl Grund. Ist ein recht erfolgreicher Autor, glaube ich, auch gewesen in der Zeit, in der ich Kind war. Und das ist ein ferner Planet, der Maulaffenstern, der dort beschrieben wird in 2 Episoden, die, was ich als Kind gar nicht gemerkt habe, relativ nah an der deutschen Geschichte entlang erzählt sind. In der ersten Geschichte gibt es also eine Mauer, die 2 Teile der Rollmopsinsel trennt. Und in der zweiten Geschichte gibt es einen Diktator, himmelblaue Knilche, die von irgendwo aus dem Weltall auf diesen Stern gekommen sind. Insofern durchaus mit pädagogischer Absicht geschrieben. Aber das hat mich nicht gestört. Im Gegenteil, ein ganz fantastisches, fantasievolles Buch.
Lieber Pascal, ich bin ja jemand, der im Grunde zwischen seinem Wohnort Eimsbüttel und der Schanze immer nur hin und her läuft sozusagen, komme selten raus, deswegen auch selten nach Blankenese. Erzähl mal in 3 Sätzen, was die Herbstlese Blankenese ist.
Ja, genau, die Herbstlese Blankenese findet dieses Jahr zum 3. Mal statt, vom 1. bis zum 6. September. Wir haben das vor 2 Jahren ins Leben gerufen, als das Harbourfront Literaturfestival ausfiel und wir dachten, so kann es nicht bleiben, Hamburg ohne großes Literaturfestival, haben dann da sozusagen die Gunst der Stunde ergriffen. Wir hatten das vorher schon vor. Wir haben immer gedacht, das ist die Elbvororte selber, sind wirklich ein interessanter Raum, auch für Kultur, der manchmal so ein bisschen hinten runterfällt, ne, wo nicht so richtig viel los ist. Und haben gedacht, wir machen auf jeden Fall so etwas, haben viele Veranstaltungen vorher auch schon gemacht, aber dann eben 2024 zum ersten Mal das Festival. Und in diesem Jahr ist es immer kompakter geworden. Unsere Idee ist gewesen, was nicht heißt, dass es kleiner geworden ist, unsere Idee ist gewesen, ein richtiges Festival mit Festivalstimmung zu erzeugen, was in diesem Jahr also diese Gestalt hat, 35 Veranstaltungen in 6 Tagen. Wir sind das erste Mal übrigens auch in der Stadt, fangen in St. Petri an mit Elke Heidenreich am 1. September und haben dieses Jahr Autorinnen aus 16 Nationen bei uns, was wirklich toll ist und ich freue mich da wahnsinnig drauf.
Und das finanziert ihr wie?
Durch vieles Klinkenputzen. Es sind viele Institutionen, viele Stiftungen mit an Bord. Und der andere Teil der Antwort lautet mit Spucke in den Händen. Es ist sehr, sehr viel Arbeit, auch ehrenamtliche Arbeit, die viele Helfende inzwischen auch tun. Florian und ich ganz maßgeblich. Rainer Moritz ist seit diesem Jahr auch mit im Organisationsteam. Und da machen wir mit wirklich kleinem Budget ein richtig, richtig tolles Festival, das auch noch erschwingliche Eintrittspreise hat. So, Werbeblock vorbei.
Dennis, viele Autorinnen und Autoren teilen sich das Jahr ein in Frankfurt und Leipzig, also die großen Messen und dann auch Preise dort. Lebst du auch so? Pendelst du auch nur zwischen Frankfurt und Leipzig hin und her, wenn du nicht gerade für ein Buch unterwegs bist? Und wie wichtig sind solche Messen für euch Autorinnen und Autoren?
Für mich persönlich wenig wichtig, ehrlich gesagt, weil mein Leben sich entweder hier in Hamburg abspielt, wo ich mir neue Streiche überlege oder sie zu Papier bringe und da sehr konzentriert, manchmal extrem in meinem kleinen Kämmerchen verbringe, die Heizung hochdrehe, wenn ich über heiße Länder schreibe und dann versuche, mich wieder zurückzubringen in diesem Moment. Und die andere Hälfte ist ja das Reisen selbst. Also du reist einer Idee, einem Bild nach. Der Orient Express war mein neuestes Buch, ein altes Bild, ein altes Gefühl, vielleicht der alte europäische Traum, dass du Ländergrenzen überwindest, ohne Kriege zu führen, dass du sozusagen in wenigen Tagen und verbunden mit vielen Kulturen einmal von Ost nach West oder West nach Ost reist. Die Realität war dann ein Vintage, ein Nostalgiezug, betrieben von einer britischen Firma, die das ganz große Besteck mit weißen Handschuhen und roten Teppichen noch spielt und einer Champagner-Flatrate, und die verlangten für den ersten Abschnitt Paris-Venedig für 22 Stunden Fahrt 9.000 Euro. Also 9.000 Euro für eine Nacht, und ich überlegte, wie viel Champagner kann ich da trinken und wie sinnvoll ist es eigentlich, sein komplettes Budget, Reisebudget in der ersten Nacht zu verfeuern und bei den Tauben auf dem Markusplatz zu schlafen. Wenn dann irgendwann ein Buch fertig ist, dann tauche ich natürlich mal auf Buchmessen auf, und das ist dann entweder Leipzig, wo ich ein wenig lieber bin als in Frankfurt, aber je nachdem, wann das Buch erscheint. Und dann ist es natürlich wichtig, dort einerseits sich zu zeigen, Gespräche vor Publikum zu führen, mit der Literaturkritik ins Gespräch zu kommen und natürlich den Buchhändlern, den VertreterInnen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, mögen sie das Buch, trifft es einen Nerv, berührt es sie und wie könnte es vielleicht weitergehen? Und dann so tief in sich und die Branche hineinzuhören.
Achtung, Achtung, Werbung. Einfach immer am Start, die HVV-Switch-App für euch, damit ihr jedes eurer Ziele in Hamburg und Umgebung erreichen könnt. Einfach, schnell und direkt ermöglicht die HVV-Switch-App euch den unkomplizierten Kauf von HVV-Tickets. Zusätzlich dazu könnt ihr mit der App ein Sixt-Share, ShareNow oder Miles-Auto mieten, ein Tier- oder Voi-E-Scooter oder ein Moja-Shuttle buchen, um bequem von A nach B zu gelangen. Weitere Infos unter www.hvv-switch.de. Achtung, Achtung, das war ein Konsumhinweis. Pascal, Dennis geht ungern auf Buchmessen. Wie ist es für dich? Ist es eine Inspiration? Weil ich meine, mittlerweile geht ja alles digital irgendwie ab, ne?
Ich muss lachen, weil ich daran denke, was Marcel Reich-Ranitzky immer geantwortet hat, irgendwie in seinen späten Jahren. Ist der, glaube ich, überhaupt nicht mehr auf den Messen gewesen, weil er sagte, also was soll ich da? Die Bücher kenne ich alle, so geht es uns Buchhändlern ja auch. Wir gehen ja nicht auf die Messe und entdecken dann ganz viel Neues. Wir haben ja sozusagen alles schon vorher durchgearbeitet, obwohl ganz so ist es auch nicht. Ich habe auch schon ganz tolle kleine Verlage auf Messen entdeckt, von denen ich vorher noch nie was gehört hatte, da mit Verlegerinnen dann gesprochen, ist auch noch teilweise auch direkt was daraus geworden, das ist schon toll. Wir sind vor allem in Leipzig, weil eben besagtes Festival dann im Herbst immer stattfindet und dort dann also die wichtigen Gespräche für die Herbstsaison stattfinden. Frankfurt, was jetzt dann als nächstes wieder ansteht, das klemmen wir uns dieses Jahr.
Vielleicht muss man die Liebe zu Leipzig klären, weil dort Tradition ist, Leipzig liest, dass in den Tagen der Messe überall in der Stadt kostenlos, kostenfrei aufgetreten, gelesen, vorgetragen wird, und das war schon, dort habe ich meine allererste Lesung gehabt, mal im Gasometer vor einer riesigen Dschungel-Regenwald-Kulisse, und der Leiter des Hauses meinte, naja, müssen gucken, ob wer kommt. Und wenn nicht so viele kommen, nehmen wir halt Stühle weg, damit es halt nicht so leer aussieht. Am Ende kamen 300 und dann noch mehr bei dieser allerersten Lesung. Und sie mussten noch Stühle dazustellen. Und ich merkte, wie schön das ist, was ja eigentlich eine altmodische Arbeit ist, zu lesen, also irgendwo zu sitzen, Geschichten zu erzählen und aus einem Buch vorzulesen.
Das ist Teilhabe. Ja.
Nicola, gibt es für dich denn Pflichttermine, vielleicht hier in Hamburg, wo du unbedingt hingehst, zum Beispiel Herbstlese Blankenese vielleicht?
Ja, da gibt
oder
es
doch
einige.
Zum Haberfond, was es
ich würde so gerne
wird.
Nochmal die Brücke schlagen, weil ich das, wenn ich das höre, dass da lässt, da wird mein Herz, schlägt das höher, weil das genau die Idee ist eigentlich, Menschen, die Teilhabe an Kultur zu ermöglichen, möglichst, wie sagt man heute so schön, neudeutsch, barrierefrei. Aber das ist genau, und man ist überrascht, wie viele Herzen einem da entgegenkommen, wenn man das einmal ermöglicht. Also von daher finde ich das ganz wunderbar. Welche Pflichttermine? Ja, also Pflichttermine in dem Sinne sucht man sie sich in Hamburg, aber auch deutschlandweit, obwohl wir auf Hamburg spezialisiert sind oder beschränkt sind, viel mehr, weil es muss ja auch leistbar bleiben. Also wir haben uns immer schon gesagt, wo Kulturglück draufsteht, ist auch Kulturglück drin. Ich weiß, es ist abgedroschen. Aber wir haben auch gesagt, wenn wir etwas anfangen, wir gehen mit Stiftergeldern, Stiftungsgeldern um und müssen da auch behutsam sein. Das heißt, wir können jetzt nicht einfach irgendwas verfeuern. Denn auch ich muss jeden Cent selbst einwerben. Ist nicht so, dass ich da auf einem Millionenvermögen sitze und denke, wohin gebe ich jetzt mein Geld, sondern ja, die Stiftung Kulturglück wurde aus einer Überzeugung heraus gegründet, da etwas tun zu wollen, tun zu müssen. Und da habe ich gesagt, da kann ich dann auch irgendwie das Geld schon einwerben. Bis heute, toi, 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 klappt das ganz gut. Aber es ist eben ein ständiges Umhergehen, ein ständiges Klinkenputzen. Und deswegen Pflichtveranstaltungen suche ich mir eigentlich so aus, dass ich überlege, ist das einerseits entweder Inspiration für unsere Arbeit, lerne ich Menschen kennen, mit denen ich weitere Türen öffnen kann in die Kultur, für die Kultur? Oder ist es auch eine Möglichkeit, vielleicht Menschen, die nicht nur die Herzen, sondern auch die Taschen zu öffnen für unsere Sache? Und da würde ich jetzt gar keine Einzelveranstaltung rausheben wollen, sondern es ist einfach ein mit offenem Blick und wachem Verstand durch die Landschaft gehen, nicht nur auf Social Media gucken, was interessant ist, sondern eben auch zu sehen, welche Veranstaltungen sind neu oder auch traditionell. Also so ein Haberfront oder auch Blankeneser Literaturfestival würde mich total interessieren, einfach um mal zu gucken, wo kann man Brücken schlagen. Also wenn man so sagen, wir sind Brückenbauer in die Kultur hin und zurück. Und da muss man immer wieder wie auf einem Segelschiff gucken, welcher Hafen ist geeignet, wo kann ich auch mal in der Bucht ankern, wo werden neue Brücken möglich. Und das ist in Hamburg sehr vielfältig zum Glück und in Deutschland überhaupt auch. Ich bin in Frankfurt unterwegs, mal in Leipzig, in Berlin natürlich, aber auch weiter in München, um auch mit Kolleginnen und Kollegen in Gespräche zu kommen, um nicht stehen zu bleiben. Also Stillstand ist tatsächlich Rückschritt und man muss ständig und immer ständig dabei bleiben.
Pascal, du hättest was Vernünftiges werden können. Du warst schon an der Uni, hast dort gearbeitet. Warum musste es denn jetzt Buchhändler werden? Und was haben deine Eltern dazu gesagt?
eine sehr berechtigte Frage. Ich war, wie vorhin gehört, in Zürich angestellt. Ich hatte so eine tolle Altersversorgung in Aussicht, dass diese Möglichkeit, diese Buchhandlung in Blankenese zu übernehmen, die tat sich dann eines Tages auf. Es gab vorher so ein paar andere, auch verschlungene Wege. Ich merkte irgendwann, dass ich nicht für die akademische Welt ganz und gar mich geeignet fühlte. Ich hatte das Gefühl zunehmend bekommen, dass man da doch auch ganz schön im eigenen Saft schmoren kann, je nachdem, wie man es angeht. Und hatte immer den Wunsch, was mit Büchern zu machen, eigentlich in den Literaturbetrieb hineinzukommen. Literaturkritik fiel gerade schon. Das wäre eigentlich mein Traumberuf. Leider muss man sagen, so richtig an die Zukunft des bezahlten Literaturkritikers, falls es das überhaupt jemals gab, könnte man auch drüber nachdenken, glaube ich nicht. Und dann habe ich gedacht, dann irgendwie anders. Na gut, also Buchhandel. Habe in Freiburg, wo ich damals lebte, schon in der Buchhandlung gejobbt, neben eben der DIS und der Assistentenstelle in Zürich. Und
in welchem Buchladen?
In der Buchhandlung zum Wetzstein in Freiburg. Hamburg. Ja, ja, die wollten wir dann erstmal übernehmen, Florian und ich. Und das wurde dann nix. Und wirklich durch einen ganz erstaunlichen Zufall auf einer Buchhändler-Tagung, wo Jonathan Landgräbe, der Surkamp-Verleger, mit am Tisch saß, der zu allem Überfluss auch noch in Blankenese aufgewachsen ist, kam dann das Gespräch auf diese Buchhandlung in Blankenese, die ich wiederum schon kannte, weil meine Schwiegereltern seit einigen Jahrzehnten inzwischen in Rissen, ganz im Westen in Hamburg, leben. Und ja, zwei Wochen später, ich hatte dann eben das Glück, dass mein lieber Freund und Kompagnon Florian auch irgendwie alles stehen und liegen ließ in Freiburg und mitkam. Für mich war das eigentlich eine Rückkehr in den Norden, für ihn war es wirklich ein Aufbruch, und jetzt machen wir das seit 4 Jahren und sind sehr glücklich und suchen aber eben auch immer nach Wegen, noch ein bisschen mehr zu machen, als in der Buchhandlung zu stehen und darauf zu warten, dass Leute kommen. Das ist nämlich keine gute Idee, glaube ich, heutzutage. Das ist von alleine passiert das nicht mehr unbedingt so. Deswegen ist der ganze Veranstaltungszirkus, den wir da unternehmen, nicht nur geschäftlich wichtig. Er macht uns auch nicht nur wahnsinnig viel Spaß. Das ist wirklich eigentlich der Kern unseres Betriebs regelrecht schon geworden. Wir stricken sehr, sehr viel um unseren Veranstaltungskalender herum. Es sind inzwischen 100 Veranstaltungen im Jahr, die wir als Buchhandlung mit kleinem Team stemmen. Ein Großteil geht eben auf dieses Festival. Aber das ist das, was gerade auch am meisten Freude macht und sich als sinnvoll erweist.
Ja, man tankt ja auch Energie daraus.
Total.
Es ist wahnsinnig anstrengend alles in der Kultur, aber genauso viel bekommt man ja auch zurück, oder?
Also absolut. Und dieses, genau, also auch eben die Gespräche, die man mit den Leuten führt, nicht nur mit den Gästen, mit den Autorinnen, die wir uns einladen, auch mit den Leuten, die zuhören und sich beteiligen und Fragen stellen. Das ist, wir haben da großes Glück gehabt, dass wir da mit gesunder Naivität direkt nach der Corona-Zeit rangegangen sind, wo, glaube ich, auch der Hunger darauf und die Lust riesengroß war, weshalb das richtig gut losgefahren ist. Inzwischen habe ich so das Gefühl, dieses Jahr, wenn ich mich so umhöre, es wird wieder ein bisschen schwieriger. Es sind wieder viele andere Themen, die auch eine Rolle spielen. Aber wir machen da weiter, völlig klar.
Dennis, wir haben uns kennengelernt bei Extra 3. Da hast du wunderbare Sachen gemacht. Und ich würde sagen, im Rückblick, das war doch ein Traumjob. Man konnte irgendwie total spackigen Krams machen. Und das ist schon lange her. Und du hast dich dann, also du machst ja immer noch mal Filme.
20 Jahre schon fast her. Ja.
Aber du schreibst halt auch Bücher. Warum denn? Das ist doch ein sterbendes Medium.
Will er uns allen unsere vorigen Jobs ausreden?
Was also das sterbende Medium, muss man ja sagen, ist das Fernsehen. Während Bücher ja schon deutlich länger überdauern und ihnen immer wieder der Tod prophezeit wurde. Also es war eine wunderbare Schule, die Satire-Sendung, die altgediente, herrlich verrückte, durchgeknallte Show des NDR, die ich früher als Kind, als jugendlicher Zuschauer immer schon geliebt habe, wenn ich da was sehen durfte. Ich wollte da unbedingt hin. Das war noch zu Thaddäus-Zeiten, als ich mich dann wegen dieser Sendung beim NDR für dieses klassische Volontariat bewarb. Und es war dann 4-5 Jahre lang eine wunderbare Schule, weil ich da gespürt habe und erfahren habe, mit einer guten Idee konntest du da alles machen. Wenn ich montags die Idee hatte, ich möchte über Ungerechtigkeiten im deutschen Gesundheitssystem berichten, explizit über die Krankenkassen, die doch uns alle aussaugen, und ich mach's als Vampirfilm. Ich drehe Bram Stokers Dracula auf Schloss Tremsbüttel, weil da kenne ich wen und da können wir rein und wir können auch uns die Klamotten besorgen. Und wenn du die Leute wirklich überzeugt hast, fandest du dich dann nach dieser Besprechung am Montag, am Mittwoch auf Schloss Tremsbüttel wieder, haben wir wirklich gemacht und dann dort einen Film gedreht, wo ich dann sozusagen als Keanu Reeves Verschnitt zum Höhepunkt versucht habe, Graf Aokakula zu pfählen, der dann kurz noch aus dem Sarg heraussprang und meinte, was haben Sie sich gedacht? Ich bin eine Krankenkasse, ich sauge Blut. Nach 5 Jahren, so lieb ich die Sendung bis heute hab, ging es mir aber wie an vielen anderen Orten, dass sich die Themen wiederholten, dass sich die Erzählweisen wiederholten. Das habe ich früher als Student schon in einer Sportredaktion erlebt. Nach einem Jahr fängt die Saison wieder an, alles ist neu, alles kommt wieder. Und ich bin einfach so ein grundneugieriger Mensch, ich wollte was Neues versuchen. Und ich saß heimlich immer schon da bei Extra 3 Jahre lang und habe so Konzepte geschrieben, die mich mal raus in die Welt tragen sollten. Was mir dann gelang und mit einer völlig verrückten Idee, damals mit 80.000 Fragen um die Welt, bin ich dann nochmal 5 Jahre für den Norddeutschen Rundfunk rund um den Globus gereist, wo der NDR heute sagt, sowas wird nie wieder passieren. Ja. Sowas hat schon damals... Das haben Sie nicht gesagt, aber damals hat es schon nicht zu den Aufgaben gehört des Norddeutschen Rundfunks, ein einen Humorreporter einmal um die Welt zu schicken und zwar immer wieder und heute schon gar nicht mehr.
Schade. Ich finde, Humor ist doch das, was wir gerade brauchen,
ja.
Mehr denn je.
Absolut. Für mich war es, ich bin dem NDR unheimlich dankbar, weil es mir einfach die ganz große Tür geöffnet hat zur Welt da draußen. Hamburg, ich lebe hier seit fast 30 Jahren, ist das Tor zur Welt, aber eben auch nur das Tor, stelle ich immer wieder fest. Und die große Welt da draußen durfte ich im Schnelldurchlauf sehen. Und dann kam der Rowohlt Berlin Verlag danach und meinte, sag mal, willst du nicht für uns weiterreisen? Und weiterreisen und weiterreisen. Und so bin ich zum Schreiben zurückgekehrt und das mache ich bis heute.
Was war die Herausforderung dabei? Also Themen zu finden, Bücher zu füllen über 200, 250 Seiten, weil ist ja schon eine andere Arbeit als beim Fernsehen.
Ja, und das musst du dir auch erstmal abtrainieren, dieses staccatoartige Schreiben, was du im Fernsehen verinnerlichst. Es hat sehr wenig Raum. Damals in der Satiresendung war ein Beitrag zwischen 1:30 und maximal 2:30 lang. Also es hieß immer, und bist du noch so fleißig, es bleiben dir nur 2:30. Und da musst du natürlich, wenn es um 250, 300 oder mehr Seiten geht, eine ganz andere Kondition und eine ganz andere Tiefe mitbringen. Das heißt, du begibst dich viel intensiver in einen Slum in Nairobi beispielsweise, um zu recherchieren. Oder jetzt auf der Reise von Paris nach Istanbul für den Orient Express habe ich ein bulgarisches Armenviertel im Umkreis von Plovdiv besucht, die alte europäische Kulturhauptstadt, vor wenigen Jahren noch Kulturhauptstadt gewesen. Dort gibt es allerdings neben diesen wunderbaren Kulissen und dem tollen Essen, was man da haben kann und den fantastischen Hotels, auch Viertel wie Stolypinovo, das, wie der Boulevard sagt, größte, gefährlichste Roma-Ghetto Europas, wo du erstmal Kontakte brauchst, wo du erstmal jemanden brauchst, der dich hineinführt. Ich fand Alex, der dort arbeitet auf dem Markt, dem die Leute vertrauen und dem ich aber auch erstmal erklären musste, weißt du, ich will diese blöden Stereotypen, diese Klischees nicht kolportieren. Ich will tatsächlich hier etwas über Kultur erfahren. Ich will mit den Menschen sprechen. Ich will versuchen zu verstehen, warum die Menschen so leben oder so leben müssen. Also das heißt, das ist eine andere Qualität, finde ich, für ein Buch zu arbeiten und zu recherchieren, als für das ja immer sehr, sehr kurzlebige, sehr kurzfristige Fernsehen, wo es dann immer heißt, das ist das Thema, wer hat heute dafür Zeit und heute Abend ist unsere Sendung.
Nicola, Bundesumweltministerium, VWL und Politik studiert und dann auch die Bücher. Was war es bei dir?
Ja, ehrlich gesagt, mein Elternhaus zuerst, also meine Eltern. Mein Vater als Architekt, meine Mutter hat sich auch sehr für Kultur eingesetzt, als Pädagogin und nachher an der Bremer Kunsthalle. Aber mein Swing, warum ich eigentlich VWL studiere und jetzt eine Kulturstiftung leite, war, weil ich ein bisschen zu feige war. Ich wollte gerne Kunst studieren. Ich hätte wahnsinnig gerne Kunst studiert. Würde ich auch heute gerne nochmal machen. Aber ich bin damals, gab es noch diese Empowerment-Bewegung, wo man sagte, glaub an dich, das wirst du schaffen, du bist die Beste. Sondern meine Eltern haben gleich gesagt, du entscheidest, aber wir reden dir da auch nicht rein. Und dann bin ich so ein bisschen rumgereist in der Republik und habe mir die ganzen Hochschulen angesehen und fand diese Menschen, die da studiert haben, wahnsinnig begabt. Und die Ergebnisse unglaublich. Also da hat mir auch keiner gesagt, ja wart ab, die haben auch klein angefangen. Trau dich, mach was. Das hat irgendwie keiner zu mir gesagt. Und dann bin ich zurückgekehrt nach irgendwie 5, 6 Hochschulen und dachte so, das sind alle schon kleine Picassos und Frida Kahlos, also da kann ich mache was das andere, was ich spannend finde und das waren Zahlen und Wirtschaft und da habe ich gesagt, okay, nicht Kunst, dann mache ich eben VWL, weil das ist so ein bisschen makroökonomischer, ein bisschen übergreifender und da habe ich gesagt, ja, wunderbar, ich möchte ja auch verstehen, wie die Welt funktioniert und vielleicht, wer weiß, kann ich mal irgendwann alles zusammenführen, aber ehrlich gesagt war das noch nicht die Ausgangsidee. Ich habe den sicheren Weg gewählt. Vielleicht waren meine Eltern auch ein bisschen froh, weil sie gesagt haben, naja, es hieß ja immer so, diesen Ausdruck brotlose Kunst, kennen wir sicherlich alle. Das haben Sie aber auch nie gesagt, aber ich meine, Sie haben sich vielleicht auch gefreut, dass da nicht sich jemand in diese Region stürzt, wo man nicht genau weiß, wie man sein Geld verdient. Also insofern auch zu deiner Geschichte vielleicht eine kleine Parallele. Und dann habe ich erstmal VWL studiert und ich habe es ehrlich gesagt nie bereut, weil das Thema Nachhaltigkeit, und das kann man ja auf alle Lebensbereiche ausdehnen, das ist natürlich in der Volkswirtschaftslehre ein ganz zentrales Thema. Und mich hat aus dem ökonomischen, nachhaltigen Gedanken dann eigentlich etwas zum Thema Sustainability, also wie gehen wir mit den Ressourcen in unserer Umwelt um, und wir können auch nicht am Ast sägen, auf dem wir sitzen. Und da habe ich vor 30 Jahren, meine damalige Diplomarbeit, Masterarbeit, würde man heute sagen, zum Thema Sustainability geschrieben. Da gab es natürlich auch nur Bücher. Die Bücher musste ich aus Amerika und aus der Schweiz bestellen. Ich musste auch die Bücher noch bestellen. Online gab es sowieso nichts. Und ich musste auch einen Professor finden, der überhaupt mal zum Thema Sustainability was gehört und der sich bereit erklärt hat, keiner wollte dieses Thema übernehmen, weil irgendwie keine Ahnung hatte. Wie gesagt, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ökonomen. Aber mein Statistikprofessor, der hat sich getraut und der hat das betreut. Und ich bin mit diesem VWL-Thema, also mit Sustainable Development in Theorie und Praxis der Unternehmung, ich werde es nie vergessen, bin ich dann ins Bundesumweltministerium zu Frau Merkel gegangen. Das war damals wirklich noch sehr spannend. Es hat mich dann zum Bundesdeutschen Arbeitskreis für umweltbewusstes Management geführt, nach Hamburg. Dadurch kam dann die Brücke nach Hamburg. Über Baum kam ich dann zu Janosch, weil Janosch immer schon die Umweltarbeit für Familien und Unternehmen hat er grafisch begleitet. Und aus dieser Verbindung kam dann wieder die nächste Brücke. Also ihr seht schon, die Brücken, die wir gebaut haben, das füllt so mein Leben. Aus der Brücke kam dann die Idee für Janosch, eine AG zu gründen. Das war noch so um diesen Hype herum, wo man immer gesagt hat, ja, eine AG, das wird was ganz Tolles und Aktien, die wir ausgeben und wir werden alle ganz schnell reich. Aber der Kerngedanke damals war, bei der Janosch Film- und Medien AG seine Rechte zu bündeln. Und das hatte ja auch einen richtigen Ansatz. Und da habe ich Janosch damals kennengelernt. Und
von Merkel zu Janosch.
Von Merkel zu Janosch, genau.
Was für eine Aufstellung.
Und dann kamen letztlich meine Kinder, die mir eine kleine Pause gaben, eine kleine Verschnaufpause, wo ich gedacht habe, meine Güte, jetzt, was mache ich jetzt mit diesen Erfahrungsschätzen? Will ich da weiterarbeiten? Dann kam ein bisschen das Thema, dass die Janosch Medien AG nach Berlin wechselte, wo ich nicht hinging, weil mein Mann hier in Hamburg verwurzelt ist mit seinem Business. Und da habe ich gedacht, okay, das ist der, da habe ich gesagt, meine Kinder sind jetzt im Kindergarten, wunderbar, jetzt kann ich ja wieder einsteigen. Und dann kam irgendwann wieder der Switch in die Kultur zur Stiftung Hamburger Kunstsammlung, wo ich tatsächlich seit 20 Jahren im Stiftungsmanagement arbeite. Und ich sage mal mit dem Augenzwinkern, dass ich da so ein bisschen mein Geld verdiene. Und in meiner Stiftung, die ich dann 2014 gegründet habe, da gebe ich sie aus. Diese Unsummen. Nein, das ist so ein bisschen die kleine Brücke. Ja, und dann kam es letztlich dann über die Erfahrungen, die ich aus meiner Leidenschaft zur Kultur, die immer meine Leidenschaft geblieben ist, mit dem Verbinden von, ich würde sagen, marktwirtschaftlichem Verständnis, der Liebe zu Stiftungen, Gemeinwohl, da kam dann der Impuls, die Stiftung zu gründen. Und das habe ich auch nie bereut. Das ist quasi mein zweites Standbein.
Nicola ist zielstrebig nach Hamburg gekommen. Pascal, du hast ja schon erzählt, es hätte auch Freiburg sein können. Wie wichtig ist denn tatsächlich der Standort Hamburg für deinen eigenen beruflichen Erfolg? Also eben nicht nur Buchhändler sein, sondern einfach auch eine ganze Region inspirieren mit sehr unterschiedlichen Dingen.
In Freiburg wäre jetzt sicherlich besseres Wetter. Das ist
durchaus
ganz bestimmt so.
Ich habe da studiert.
Ah, siehst du. Ja. Genau. Nee, also tatsächlich ist der Standort Blankenese schon auch ein sehr besonderer. Und die Elbvororte insgesamt so als Kosmos. Ich höre manchmal Blankenese, das sei ja auch ganz hanseatisch. Das stimmt einfach nicht. Das ist historisch und kulturell sind die Elbvororte. Hamburg ist ja irgendwie auch ein Konglomerat aus ganz verschiedenen Regionen. Und gerade auch eben diese Region, die spät dazu kam, erst durch das Groß-Hamburg-Gesetz der Nazis, nachdem es ein paar Jahre vorher in den 20er Jahren, wenn ich jetzt nicht völlig daneben liege, erst zur Altona gekommen ist, also die Elbvororte. Das sorgt schon dafür, dass da heute auch auch noch eine ganz eigene Identität vorherrscht. Und das ist auch nicht nur das Reichen-Ghetto, was auch manchmal ein Klischee ist. Gibt auch den einen oder anderen Grund, das auch anzunehmen. Aber es ist eben auch nicht nur das. Es ist auch wirklich das alte Fischerdorf, was am Hang gelegen ist und eine eigene Identität der Leute und übrigens auch eine ganz lange Tradition, was Literatur angeht, die im Hamburger Kontext immer noch für meine Begriffe viel zu unbekannt ist. Also um 1900, ihr habt sicher davon gehört, die ihr euch doch irgendwie für Kultur und Literatur interessiert, aber viele eben auch nicht, hat Richard Demel in Blankenese gelebt, der zu dieser Zeit der deutsche Dichter überhaupt war. Es gab den Nobelpreisträger Gerd Hauptmann als Dramatiker und Romanautor und dann kommt auch schon Demel, was seine Popularität und Bedeutung anging. Der junge Thomas Mann hat sich an ihn gewendet, er war mit Hesse und übrigens mit ganz Europa im Kontakt mit der ganzen geistigen Welt. Seine Frau Ida Demel spielte auch eine ganz, ganz wichtige Rolle und um Demel herum und neben Demel gibt es auch eine ganze, ganze Reihe anderer Schriftstellerinnen, die in den Elbvororten zu Hause waren. So. Und das sind Themen, mit denen ich mich viel beschäftige, mit denen wir uns viel beschäftigen. Und aus diesem Humus heraus verstehen wir dann auch unsere Arbeit, docken da auch an, machen Veranstaltungen auch zu diesen Themen und versuchen da auch wieder neues Leben reinzubringen in diesen besonderen Raum der Elbvororte. Wie das in Freiburg gegangen wäre, das weiß ich nicht. Das Einzige, was mir ein bisschen fehlt dort in Blankenese, ist so der Kontakt dann doch zur akademischen Welt. Das war in Freiburg, ist eine kleine süddeutsche Unistadt, anders. Da sind die Wege kurz, da sind dann auch viele Studis und auch Lehrende der Uni dann in der Buchhandlung gewesen. Das ist in Blankenese ein bisschen weniger der Fall. Die gute Nachricht lautet, dass wir ab 1. Oktober in Eppendorf eine zweite Buchhandlung eröffnen werden, wow, in der Erika-Straße und jetzt auch schon mit dem UKE Veranstaltung vereinbart haben. Insofern holen wir uns das dann auch ein bisschen rein.
Wenn Blankenese so ein besonderer Ort ist, gilt das denn auch für den Bücherkauf und man sieht gar keine Amazon-Lieferwägen? Also ist das tatsächlich vielleicht gar nicht so ein großer Konkurrent, wie es für viele anderen Buchhandlungen ist?
Mit Sicherheit ist er das doch. Es sind Amazon-Autos auf der Straße. Ich hoffe, die bestellen dort alles andere außer Bücher. Nein, es wäre für den restlichen Einzelhandel auch schön, wenn sie auch andere Dinge dort nicht bestellen würden. Sicherlich ist es so, dass es dort, wenn es irgendwo noch sowas gibt wie Bildungsbürgertum, dann kann man das auch in den Elbvororten finden. Nicht nur, aber unter anderem auch dort. Wir teilen uns sozusagen das Viertel mit unseren Kollegen von Heimann, die am Bahnhof sind. Blankenese hat 13.000 Einwohner und zwei Buchhandlungen, was sehr ungewöhnlich ist. Ja. Sicherlich haben wir dort ein besonderes Klientel, die Wert darauf legen. Und nicht nur, dass die Leute selber gerne lesen, sondern sie schenken auch ihren Kindern und ihren Enkelkindern Bücher und finden das wichtig und bewahrenswert. Und das ist mit Sicherheit eine sehr gute Voraussetzung, um als Buchhändler zu arbeiten.
Dennis, du hast die ganze Welt bereist, ob mit Kamera oder eben nur mit Kugelschreiber oder Bleistift oder Füllfederhalter. Wie wichtig ist denn für dich der Standort Hamburg? Also ist es irgendwie auch Inspiration und du siehst ein Schiff im Hafen und sagst, so, da muss ich auch mal hin, da steht ja auch manchmal Panama drauf.
Sehr. Also Hamburg ist, die Basis ist für mich immer eine große Inspiration gewesen. Ich bin 1999, direkt nach dem Abi, bin ich nach Hamburg gekommen, hatte damals eine kleine Wohnung, 20 Quadratmeter wirklich, hier in Altona und habe von dort aus, ich war im 6. Stock eines Plattenbaus, direkt über die Stadt geblickt. Also die Nachbarschaft war nicht immer angenehm. Und die Leute um mich herum manchmal illuster, aber der Ausblick von meinem kleinen Balkon über die Stadt, über den Telemichel, über damals Gruner und Jahr, das Spiegelhaus und dann das Wasser, war immer Inspiration und immer auch ein Antrieb, mal über das Wasser hinauszufahren, mal rauszureisen. Deswegen ist das für mich in ihrer Weltoffenheit und ihrer Weite und auch immer diesem Fernweh, das die Stadt begleitet, dieser Sehnsucht nach der Welt, eine große, große Inspiration. Ich weiß, eines Morgens weckte mich mal so ein dumpfer Ton. Es war ein ganz tiefes Boot. Es war tatsächlich das erste Mal, dass die Queen Mary nach Hamburg kam, Queen Mary II. Und ich bin damals, zumindest ist es in meiner Erinnerung so, und ich habe darüber auch meine Geschichte geschrieben, halb im Schlafanzug runtergerannt, die Elbtreppen runter bis ans Wasser. Damals gab es all diese schicken Häuser, diese Glaskästen noch nicht. Das war, man sagte damals so böse, noch der Hausfrauenstrich neben all den Fischbuden unten am Wasser, weil da Damen in Autos saßen. Ich war ein ganz junger Mann und schaute es mit ganz großen Augen an. Ich kam aus einer kleineren Stadt, aus Osnabrück, und die hatten dann so ein Schild Doris da. Auf jeden Fall stand ich am Wasser und dieses riesen Ding fährt an mir vorbei, all die Lichter, und ich war so hin und weg, dass ich tatsächlich Jahre später durch einen Zufall mit diesem Schiff mal auf der Titanic-Linie von Southampton nach New York gereist bin. Also Hamburg, Southampton, New York, weil ein Kumpel arbeitete an irgendwo im Gepäckband eines Flughafens. Seine Fluglinie war mit der Reederei verbandelt und er bekam dann eine Kabine irgendwann im Winter mal auf diesem Schiff, und auf dem Weg nach New York nahmen die Eisbergwitze zu. es ist schön, hier zu leben und hinauszuschauen und bisweilen das Tor zur Welt zu überschreiten, hinauszukommen und dann wieder zurückzukommen und hier meine Geschichten dann zu Papier zu bringen.
Aber wie wichtig ist es für deine eigentliche Arbeit? Also es ist alles so schön und heimelig irgendwie. Aber
ich höre immer genau, die Schriftsteller müssen eigentlich alle in Berlin sein. Du bist hier in Hamburg.
Ja, aber Berlin...
Kann man sich auch die Mieten schon nicht mehr leisten.
Zwischen Berlin und mir hat es nie gefunkt, ehrlich gesagt. Hamburg wuselt so schön, finde ich. Und ich kann mich an Hamburg auch so schön reiben. Es gibt Orte auf der Welt, die mehr Weltbedeutung haben, obwohl wir immer sagen, es sei die schönste Stadt der Welt. Es gibt Orte auf der Welt, Freiburg und viele andere, wo die Sonne sich mehr zeigt und der Winter nicht dauert von August bis Mai. Und man nur drei Wetterlagen hat, Nieselregen und Sprühregen und Platzregen.
Ein bisschen mehr Optimismus.
Aber ja. Ich liebe und schätze die schnoddrig dieser Stadt und ihre manchmal ihr großes Denken und manchmal auch dieses Provinzielle, dieses typisch Hamburgische eben.
Ja, ich finde, man kommt ja zur Ruhe. Berlin ist auch immer unglaublich spannend als Inspiration, ja. Und man führt auch spannende Gespräche. Aber ich bin nach drei Tagen Berlin, vier Tagen spätestens immer wieder ganz glücklich, wenn ich hier an die Elbe zurückkomme, nach Hamburg.
Darf ich noch was nachfragen?
Klar,
Da du, Nicola, ja schon länger hier auch im Kulturbetrieb arbeitest in Hamburg, wir sind eben erst seit 4 Jahren jetzt dauerhaft hier. Und ich habe gerade ja gesagt, Blankenese und Hamburg, ja, hat schon was miteinander zu tun, aber ist jedenfalls nicht das Gleiche. Man sagt doch den Hamburgern ihre Pfeffersackhaftigkeit nach und es sei eben besonders schwer, Leute für Kultur zu interessieren. Ist das etwas, womit du kämpfst und was du so global bestätigen wollen würdest, oder kann man das gar nicht sagen? Ist das bloßes Klischee?
Wenn man die Herzen erreicht und die Begeisterung, und das ist ehrlich gesagt gar nicht so schwer, im Gegenteil, dann öffnen sich auch die Taschen, und sie öffnen sich, und das finde ich das Schöne, vor allen Dingen nachhaltig, damit bin ich wieder bei meinem Thema, das heißt langfristig. Also ich habe es viel erlebt, dass die Menschen, die wir für unsere Sache, nicht nur für unsere Sache, sondern überhaupt für die Kultur begeistern konnten, dass sie auch, wenn es denn gefragt war, und das ist es bei uns, finanziell dabei geblieben sind. Natürlich muss man das pflegen. Also ich bin jetzt so lange im Gestiftungsgeschäft und klar erlebt man auch Einzeldinge, die da nicht reinpassen, aber Ausnahmen bestätigen die Regel. Und ich muss sagen, über die Herzen und über die Begeisterung kann man gerade die Hamburgerinnen und Hamburger nachhaltig und langfristig packen, muss ich sagen. Also das ist immer auch eine persönliche Geschichte. Wenn du als Mensch, wenn ich dich hier sehe, auf die Menschen zugehst oder auf die Personen, würde ich sofort sagen, du begeisterst rundweg, ja, im Übrigen du auch. Das heißt, ihr erreicht die Menschen sofort im Herzen und dann ist das nicht das Problem. Aber man muss sich natürlich auch Mühe geben, klar.
Und ich glaube, das muss man erstmal verstehen, wenn man in diese Stadt kommt. Also ich erinnere mich, dass es gedauert hat, zu verstehen, dass die dich erstmal beobachten, manchmal skeptisch beäugen, manchmal auch verwundert. Und wenn sie sich dann öffnen, das war meine Erfahrung, dann bleibt das auch so.
Ja, sie sind treu.
Pascal, wie modern ausgerechnet ist denn der Literatur- und Buchbetrieb in Deutschland, beziehungsweise speziell jetzt hier in Hamburg? Weil ich meine, in der Zwischenzeit haben sich sehr viele Dinge ergeben, wie Leute möglicherweise konsumieren können. Reisereportagen könnte ich mittlerweile auch in 13 Sekunden auf TikTok mir angucken, ja. Wie auch immer. Social Media Kannst ist eh ein du. Riesenthema, was vieles ja ersetzt. Bücher können verkürzt dargestellt werden von KI oder anderen Apps. Also da sind ja eine Menge Herausforderungen. Ich erlebe aber die ganzen Verlage und so als wahnsinnig träge. Wie sieht das für dich als Buchhändler aus?
Da, bevor wir das vergessen, muss Dennis unbedingt gleich auch noch was dazu sagen, zu seiner Sicht auf Social Media, weil da Reisen auch so ein großes Thema ist, aber das vielleicht nur sozusagen als Fußnote im Kopf. Und ich antworte gerne auf die Frage. Ich kann natürlich nur für den unabhängigen Buchhandel sprechen, der ja leider ein kleiner und tendenziell kleiner werdender Teil des Buchmarktes ist. Es gibt sehr, sehr große Konkurrenz. Wir haben vorhin Amazon schon genannt. Es gibt Thalia, die sehr expansiv auch unterwegs sind. Die, aber das, deswegen führe ich das auch an, aus meiner Sicht vieles natürlich auch echt gut machen, so was ihre Internetpräsenz angeht. Neuerdings kann man dort auch gebrauchte Bücher gegen Gutscheine tauschen. Jetzt mache ich Werbung für Thalia, ich werd Wahnsinn. Der inhabergeführte Buchhandel hat aber inzwischen, Gott sei Dank, doch auch flächendeckend aufgerüstet und hat Online-Shops und hat Social-Media-Profile. Und gerade das mit den Online-Shops ist, glaube ich, vielen Leuten immer noch gar nicht klar. Also es gibt eigentlich wirklich gar kein Argument, bei einem Riesen, bei Millionären zu bestellen und Milliardären und nicht beim lokalen Buchhandel, weil jede kleine Buchhandlung hier in Hamburg inzwischen einen eigenen erreichbaren Account hat, wo man sich auch alles nach Hause schicken lassen kann. Also auch das ist also möglich. Natürlich kämpfen wir in Zeiten einer Marktkonzentration im Netz da auch als Einzelkämpfer ein Stück weit, ne? Und wir müssen auch gerade unsere analogen Stärken ausspielen. Wir haben vorhin über Veranstaltungen gesprochen. Jeff Bezos hat noch nie zu einer Veranstaltung eingeladen, glaube ich jedenfalls. Mir wäre nicht bekannt, dass er schon mal eine Lesung veranstaltet hätte. Und dieses Bedürfnis eben nach analogen Begegnungen und auch nach Gegenständen im Übrigen in der Hand und nach schönen Büchern, was ja auch ein Trend auf dem Buchmarkt ist, ne? Bei allen Schwierigkeiten, die es unbestreitbar gibt es auch sehr, sehr schöne Entwicklungen, etwa dass Bücher gerade in Deutschland immer noch sehr schön sind und auch schöne Reihen auch erfolgreich sind. Das ist natürlich auch ein Kampfplatz, diese analoge Welt, wo wir uns behaupten müssen und wo wir uns dann im Netz zeigen und dann aber auch in der realen Welt dann da unsere Siege erringen, um jetzt hier so militärisch zu bleiben.
Aber stellt ihr nicht auch fest, dass gerade in einer zunehmend sich digitalisierenden Welt die Menschen wieder sehnen nach diesen analogen Erlebnissen? Also man kann ganz klein anfangen, man nimmt das Buch, man fühlt es, diese Haptik, man riecht es. Also ich muss immer, unsere Tochter, die riecht immer zwischen die Seiten, weil das ist so ein Gesamterlebnis. Man kann es gucken. Und wir stellen es eben fest bei Stiftung Kulturglück, dass die Menschen sich sehnen danach, wieder etwas Analoges zu erleben, Begegnungen schaffen, miteinander reden. So dass ich tatsächlich auch schon aus meinem Freundeskreis manchmal die habe, also das machst du ja alles schön für Stiftung Kulturglück, ist ja auch toll, aber können wir da nicht auch mal dabei sein? Also es ist so dieser, und das stelle ich fest, ich weiß nicht, habt ihr das beide?
Ich stelle mir das Gleiche vor oder wünsche mir das Gleiche für den Reisejournalismus oder die Reiseliteratur, denn es ist ja kein Geheimnis, dass es umso schwieriger geworden ist, davon überhaupt zu leben. Und diese große Zeit der Magazine der 80er, 90er Jahre, wo erstmal die Spesen und dann das Honorar verhandelt wurden bei Gruner und Jahr und anderen großen Häusern, lange vorbei sind. Und natürlich, wie erwähnt, ist die Konkurrenz in der Reise überbordend. Also sie ist auch gut. Nicht nur im Podcast-Bereich, alles gratis, alles kostenlos. Auch im Insta-Bereich. Es ist toll gefilmt, toll fotografiert, sehr zeitgemäß erzählt und es erzählt dir, wo bekommst du die leckerste Mozartkugel in Salzburg? Welche Statue gilt es zu streicheln, wenn ich in Bratislava bin? Aber wenn es um manchmal größere Fragen geht, dann brauchst du vielleicht doch noch den Reisejournalismus oder die Literatur, wenn du nach, das habe ich getan, nach Triest reist und in diesem Kaffeehaus am Meer, wo sich das Habsburgische mit dem Italienischen so wunderbar mischt und das Slowenische und vieles andere da hinein rührt, so dass es ganz normal ist, dass sich auf einem Pastateller auch Knödel finden. wo ein Bürgermeister seit über 20 Jahren regiert, der immer weiter von der Mitte nach rechts rutscht über die Jahre. Und man sagt dort, der hat sich verliebt in die Faschisten. Er ist kein Faschist, aber er hat sich verliebt wie so viele im Land und so viele in Europa. Den habe ich getroffen, einen wahnsinnig unterhaltsamen Mann, der dich begrüßt, wenn du zu einem Interview angemeldet bist, mit: Hallo, sollen wir in ein Auto steigen? Und ich sage: Herr Bürgermeister, Signore Sindaco, was ist? Sollen wir in ein Auto? Carlo, fahr den Wagen vor. Du findest dich dann irgendwann auf einer Autobahn dann im Märchenschloss Miramare vor, wo er sowieso ein König hindurch flaniert. Und dann musst du im Kopf behalten und ihn auch konfrontieren irgendwann, welche harte Politik er fährt gegen Geflüchtete dort, die über die Balkanroute kommen, dass er Burkini-Verbote ausgesprochen hat nach einem Streit dort unter Badenden, dass er ein Alkoholverbot in der Innenstadt erlassen hat. Also mit wem du es da wirklich zu tun hast, solche Menschen zu treffen, zu porträtieren, das braucht eben, wie ich finde, mehr Zeit, als es Insta, auch Podcasts bieten können, mehr Tiefe und eben die Literatur und die genaue Beobachtung einer Reportage.
Ich bin total überzeugt davon, dass du recht hast, und wir sind uns hier in der Runde auch alle einig. Gleichzeitig ist die Realität eben so, dass wir sozusagen in diesem Segment verlieren und die anderen gewinnen, und man immer sich fragen muss, wie dringen wir durch mit dieser Botschaft? Ne? Weil ich auch vollkommen davon überzeugt bin, dass, was du sagst, Nicola, dass dieses Bedürfnis nach analogen Begegnungen, nach irgendwie überhaupt Gegenständen und so weiter, und aber auch diese tiefergehenden Fragen, das ist ein menschliches Grundbedürfnis, das geht auch nicht weg. Ja, da können wir irgendwie noch so viel Konsum und noch so viel schnelle Clips draufschütten. Das macht Menschsein aus, dass man sich im Leben eben auch mal ganz grundsätzliche Fragen stellt. So, und das ist dann doch aber die Frage, wie schaffen wir das, die Leute zu kriegen, wenn wir sie einmal haben, jetzt aus der Sicht der Literatur, dann bin ich felsenfest davon überzeugt, wer einmal erlebt hat, was für tiefe Erfahrungen man mit einem Buch in der Hand macht, der bleibt sein Leben lang Leser. So. Und das ist die große, große Hoffnung, dass diese Kraft da ist. Nur wie schaffen wir das? Wie kriegen wir diesen Moment hin, dass Person XY das erfährt?
Das ist von Buch zu Buch zu Buch immer wieder eine Herausforderung. Also für alle Bereiche. Für mich als Autor bedeutet es, in Interviews zu gehen, zu klopfen und zu putzen und immer wieder so viel zu erklären, dass die Leute neugierig sind darauf und reinschauen mögen, und sie, ohne dass sie das Gefühl haben, alles gehört zu haben, wie auf einer fünfstündigen Lesung.
Ja, man muss die Begeisterung irgendwie weitergeben. Und das ist letztlich auch, also wenn wir bei Stiftung Kulturglück, also wenn man, ich habe immer gesagt, ich mache niemals eine Zwangsbeglückung. Aber so ein ganz bisschen ist es das auch. Ja, weil ich bin ja selbst überzeugt, sonst hätte ich es ja auch nicht gemacht. Und ich habe gesagt, wenn man einmal sich diese Tür öffnet in die Kultur, die schließt sich nie wieder. Und wir haben Schulprojekte, wo die Kinder in die Hamburger Kunsthalle kommen oder ins Museum für Kunst und Gewerbe, und die stehen zum ersten Mal in der Kunsthalle im Museum für Kunst und Gewerbe und kommen hinterher als andere Menschen raus. Die haben dann teilweise auch ganz, also ich sag mal, Bilder aus dem 19. Jahrhundert angesehen, wo man sagt, okay, da erschließt sich nicht sofort die Begeisterung, aber über die Vermittlung, die Geschichten dahinter, Geschichten sind ganz wichtig. Auf einmal gingen da Lichter in den Augen und in den Menschen, in diesen SchülerInnen auf, die man dann so noch nie bei denen erlebt hat. Und die haben hinterher in einem kleinen Interview genau auch das gesagt. Sie haben gesagt, wir wussten gar nicht, was das hier für spannende Geschichten beherbergt und dass man das auch mit Farben ausdrücken kann. Die haben hinterher dann noch gearbeitet. Und das ist das. Ich glaube, diese Begeisterung weiterzugeben, das schließt sich nie wieder. Und dann muss es natürlich bei dir das Buch und bei dir auch, aber die Geschichten, die wir erzählen und die wir weitergeben. Und das kann man letztlich dann auch über Social Media, aber dann zu sagen, packt euch mal das Buch, guckt euch mal das Bild an, erlebt die Musik. Das sind Dinge, die müssen wir eben vermitteln. Wir müssen als Botschafter raus.
Wir biegen schon mit Höchstgeschwindigkeit auf den Endspurt ein. Und es ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass wir nochmal speziell nach Hamburg zurückkommen und noch ein, zwei Fragen klären. Die sind dann im Grunde in unserem kleinen Serviceteil untergebracht, sozusagen am Ende. Dennis, an dich. Welches Hamburg-Buch sollte jede Hamburgerin einmal im Leben gelesen haben und warum? Also gibt es ein Hamburg-Buch, was vielleicht auch für dich einfach zum festen Kompendium dazugehören sollte?
Ich würde die Frage gerne weiter.
Es wäre so einfach, den Buchhändler danach zu fragen. Habe ich natürlich eine andere komplizierte Frage überlegt.
Ich muss jetzt überlegen, welche Hamburg-Bücher ich gelesen habe. Ich glaube, das waren vor allem Reportagen. Das war zum Beispiel Der Jesus vom Sexshop, wo Helge Timmerberg, der große Reiseschriftsteller, als Koberer auf der Reeperbahn arbeitet und das mehrere Nächte lang durchtut und versucht, auch mit gewissen Befremden diesen Job zu machen und auch nachzuvollziehen, warum man das sein Leben lang tut und darüber mehr meint, über die hamburgische Seele zu erfahren. Ein anderes Buch von ihm, und da gibt es auch Hamburg-Episoden, ist mein Lieblingsbuch, Tiger fressen keine Yogis, ein Kultbuch, 25 Jahre alt, wo er nicht nur seine Indien-Erfahrung, sondern auch besonders seine in Deutschland mit großem Furor und ich finde wunderbaren poetischen Sätzen und manchmal brachialem Humor wiedergibt.
Nicola, welche Autorin oder Autoren sollte man im Blick behalten hier aus Hamburg?
Ach schade, ich dachte, du stellst mir die gleiche Frage. Jetzt hätte ich endlich mal nachdenken können. Also, aber ich nehme es trotzdem. Ich habe das Glück mal gehabt, bei einer Buchpräsentation dabei zu sein. Entschuldigung, bei Felix Jud, aber ist ja auch Inhaber geführt.
Gute Kollegen.
Das ist ein Hamburg-Buch, Ulla Hahn. Mit Texten zu Hamburg, über Hamburg, und Klaus Fußmann hat dazu die Bilder geliefert. Also es sind so ein bisschen die Brücken in meine Kulturbetrachtung. Und diese beiden, also natürlich ist das jetzt in erster Linie Ulla Hahn, würde ich sehen in Hamburg. Aber dann auch noch so unendlich viel mehr. Also jetzt muss ich ganz kurz mal nachdenken, wir haben die Ehrenbürgerin und Kinderbuchautorin. Genau, Kirsten Boje, die ich nennen würde, weil sie auf wunderbare Weise versteht, die Kinder und nicht nur die Kinderherzen zu erreichen.
Meine Idee war, dass du eine junge Autorin vielleicht mal nennst oder einen jungen Autor, Werbung zu machen, weil Kirsten Boje ist natürlich Standard mindestens in jedem Blankeneser Wohnzimmer.
Ja, also es ist nicht direkt Hamburg, aber ich habe sie über Hamburg kennengelernt, über eine Hamburger Buchhandlung. So, Clara Lösel, eine wunderbare junge Autorin und auch Poetry Slammerin, wenn ich da jetzt richtig informiert bin. Und die hat ein wunderbares Buch geschrieben, was mir so zu Herzen gegangen ist. Und daraufhin habe ich Kontakt über LinkedIn zu ihr aufgenommen.
Pascal, welche Hamburg-Geschichte fehlt dir in deinem Buchreigen? Also wo sagst du, Mensch Dennis, jetzt hör mal auf zu reisen, schreib mal was über Hamburg. Gibt es eine Episode, eine Person oder einen Stadtteil, über den unbedingt mal geschrieben werden sollte?
Ja, ich habe es ja im Grunde genommen vorhin schon angedeutet.
Die Abgründe von Blankenese.
Die Abgründe, beziehungsweise wir haben diese Reihe Dichter der Elbvororte gemacht. So. Und das ist keine Gruppe und keine Schule und keine sozusagen jeder zur selben Zeit vernetzte Formation, aber es sind so viele interessante Autoren, die in den Elbvororten ansässig gewesen sind und da auch was Spezielles gesucht haben, ne? Diese gleichzeitig Nähe zur Großstadt und aber eben das Leben am Strom und die relative Entfernung, dass ich finde, also darüber muss dringend mal etwas geschrieben werden.
Also wenn da draußen die 93-jährige herzkranke Blankenese Milliardärin ist, die mal einen Autoren bei sich beherbergen möchte, um den Stadtteil näher zu erkunden, bin ich sehr gerne bereit.
Das recherchieren wir auch.
Reisen kann ja auch spazieren gehen sein, ja, sozusagen. Jetzt haben wir eine Stunde lang über Bücher und Literatur gesprochen. Ich möchte natürlich auch noch wissen, wenn es denn eine andere Sparte der Kultur sein darf, also Musik, Film, Theater, wo trifft man euch? Was möchtet ihr unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen? Ich fange mal mit Dennis an.
Bei Film finde ich es viel leichter, weil absolute Giganten mein Erstkontakt mit Hamburg war, den ich in meiner Heimat Osnabrück gesehen habe. Und insofern geht hier in die Kinos das Abaton, die anderen wunderbaren Häuser hier.
Zeise,
dankeschön. Ich bin Vater eines jungen Sohns, deswegen kann ich im Moment nicht so viel in Kinos gehen. Aber wenn ich es könnte, würde ich es unheimlich gerne wieder viel mehr tun.
Ja, Pascal, du liest ja kaum, nehme ich an. Du gehst ständig irgendwo hin. Wo? Was wäre dein erster Ort, den du nennen möchtest? Musik, Theater oder Film?
Ich möchte etwas anderes nennen. Obwohl ich gerne ins Theater und ins Kino gehe, möchte ich noch einen anderen Ort, der auch ein Ort der Bücher ist, nennen. Und das sind die Bücherhallen, die nämlich in Hamburg auch ganz großartige Arbeit machen. Eine andere Bibliothek ist die Unibibliothek, von der ich doch gerade lese, wie alle anderen auch, das Mittel fehlen, Bücher anzuschaffen. Bibliotheken machen ebenfalls eine wahnsinnig wichtige Arbeit und brauchen dringend Unterstützung. Deswegen kurzer Appell hier, Bücherhallen sind wichtig und toll.
Die sind auch besonders klug darin, Publikum hineinzulocken. Ich war auf einer Fußball-Sticker-Tauschbörse während der WM mehrere Male am Wochenende. Hunderte Menschen in der Zentralbücherhalle am Hauptbahnhof. Pisten, ja. Hunderte Kinder mit ihren Eltern, die erst tauschten und das zwar in liebevoller Art und Weise. Wirklich, brauchst du den noch? Mexiko 20, Uruguay 3. Ach, nimm den Brasilianer 5 doch auch noch mit. Und dann so durch die Gänge flanierten und die Bücher entdeckten.
Brücke in die Kultur.
Wunderbar.
Schön. Total.
Ja.
Nicola, wo treibst du dich rum?
Ich bin ja Zwilling
Molotow
vom Sternzeichen.
Oder doch Elfi?
Oh Gott, ja. Ich muss mich immer entscheiden. Das finde ich ganz schwierig, weil ich wirklich wahnsinnig gerne, also ich bin großer Theaterfan, Hamburger Theaterfestival, aber auch in den Häusern von klein bis groß. Musik rauf und runter. Wenn ich mich jetzt entscheiden muss, natürlich in den diversen Museen, Kunsthallen von hier bis dort. Wenn ich mich entscheiden muss, ich muss gestehen, bin ich immer gerne dort, wo gerade wieder eine neue Künstlerin aktuell präsentiert wird. Und zwar, ich betone Künstlerin, ob das eine Komponistin ist, eine junge Malerin, das finde ich ganz besonders spannend, Literatin. Die werden ja zum Glück aus der Geschichtsschreibung erstaunlicherweise ja wiederentdeckt. Ich weiß nicht, wie man es macht, aber es ist für mich ein großes Glück in den letzten Jahren, dass viele wieder aufgetaucht sind, obwohl sie nicht dokumentiert wurden öffentlich. Und da findet man mich, ob das im Kino ist, im Theater, in der Kunsthalle oder in der Musik.
Das war ein schöner Rundumschlag durch die Hamburger Kultur. Das war aber vor allen Dingen knapp eine Stunde lang Literatur hier in Hamburg, ihr Lieben. Es hat mir sehr viel Freude bereitet und ich finde immer noch unsere Umgebung hier so schön, zwischen den ganzen Büchern zu sitzen. Man wird selber wieder zum Kind. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel kindische Fragen gestellt und wir haben ganz viel auch Spannung entfacht und Neugier geweckt, eben nicht im Internet zu bestellen, eben nicht die Reisereportagen sich bei TikTok anzugucken, sondern zu lesen und auch, wie deine Tochter Nicola, die Nase zwischen die Seiten zu halten. Das mache ich nämlich auch gerne. In diesem Sinne, das war der 46. Culture Club. Wir waren hier im Kinderbuchhaus im Altonaer Museum und wir bedanken uns nochmals recht herzlich bei HVV Switch, der besten App fürs Mobilbleiben in Hamburg. Und ich sage, Ahoi, ihr drei.
Ahoi. Danke. Ahoi.
Das war die Hochkultur auf Ahoi. Der Culture Club. Danke fürs Zuhören.